In Matthäus 16. Kapitel und 18. Vers gibt Jesus ein sehr interessantes Versprechen. Ich werde meine Gemeinde bauen. Hört sich das nicht sehr gut an, besonders für uns? Jemanden wie ihn konnten wir gut gebrauchen. Träumen wir nicht schon lange von einer neuen Gemeinde? Warum spricht Jesus von Gemeinde, die er aufbauen wird im Singular? Welche von den unzähligen Gemeinden ist diejenige, die er aufbauen wird? Was ist mit den anderen Gemeinden? Wer baut diese auf? Was unterscheidet seine Gemeinde von den anderen? Gibt es ein sichtbares Zeichen für diese eine Gemeinde? Hat seine Gemeinde auch einen Namen? Welchen Zweck verfolgt Jesus mit dem Bau seiner Gemeinde? Was meint er mit "Ich werde meine Gemeinde bauen"? Welche Rolle spielen wir dabei? Bevor wir in dieses Thema einsteigen, möchte ich einen Punkt erwähnen, der aus meiner Sicht sehr wichtig ist. Ganz gleich, um welches Thema es sich handelt, diesen Punkt darf man nicht aus den Augen verlieren, sonst können wir zum falschen Ergebnis gelangen. Es handelt sich um ein Ereignis, das vor sehr langer Zeit im Himmel stattgefunden hat. Darüber wird in Offenbarung 12. Kapitel berichtet. Wir lesen 7. Vers. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache und seine Engel kämpften. Und wir wissen, dass dieser Kampf noch nicht beendet ist. Lesen wir noch 12. Vers dazu. Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Wir leben in einem Kriegsgebiet. Behalten wir dies in Erinnerung, so wird uns leichter fallen zu verstehen, warum es so läuft, wie wir es ständig erleben. Satan hat den Krieg schon längst verloren, aber er versucht ihn in lokalen Schlachten dennoch zu gewinnen und so viele Menschen wie möglich mit sich in Verderben zu ziehen. Dabei ist ihm jedes Mittel recht. Die erste Schlacht hier auf Erden hat er leider gewonnen. Eva, Adam, Kain. Seitdem bot er immer eine Alternative zum vom Gott angeführten Art des Gottesanbetung. Dabei versuchte er es so attraktiv wie möglich darzustellen. Leider nicht ohne Erfolg. Dennoch gab es in allen vergangenen Zeiten auch treue Nachfolger Gottes. Dank denen sind wir heute hier versammelt. Bis heute stehen die Menschen vor der Wahl. Diese Gemeinde hier, aber die, die gegenüber. Eine einfache samaritische Frau stellte Jesu eine zur damaligen Zeit sehr wichtige Streitfrage. Kannst du mir dann eine Frage beantworten? Steht in Johannes 4,20. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg dort angebetet. Warum also behauptet ihr Juden, man könne Gott nur in Jerusalem anbeten? Jesu Antwort auf diese wichtige Frage war der erste Stein im Fundament seiner neutestamentlichen Gemeinde. Damit gibt er auch die Antwort auf eine schwierige Frage, die häufig gestellt wird. Welche Gemeinde ist die richtige? Jesus antwortete: Glaubt mir, die Zeit kommt, in der ihr Gott, den Vater, weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr wisst ja nicht einmal, wer der ist, den ihr anbetet. Wir aber wissen, zu wem wir beten. Denn das Heil der Welt kommt von den Juden. Doch es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da, in der die Menschen den Vater überall anbeten werden, weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Denn Gott ist Geist. Und wer Gott anbeten will, muss von seinem Geist erfüllt sein und in seiner Wahrheit leben. Hoffnung für alle. Jesus zeigt ein sehr wichtiges Kriterium auf. Damit können wir seine Gemeinde erkennen. Einige Gläubige treffen sich in den größten und schönsten Kathedralen. Der andere einfach im Schatten eines Baumes, in einem Wohnzimmer oder so wie wir hier in einem schlichten Raum. Nicht der Ort, an dem die Anbetung stattfindet, ist entscheidend, sondern die Art der Anbetung. Jesus zeigt hier zwei unzertrennliche Merkmale. Erste, seine Gemeinde ist von seinem Geist geführt und erfüllt worden. Und zweite, sie liebt die Wahrheit über alles und strebt an, auch danach zu leben. So einfach ist es zu erkennen. Woran liegt es dann, dass wir heute eine unzählige Menge an christlichen Kirchen vorfinden? Und jede Glaubensgemeinschaft ist sich ziemlich sicher, dass gerade ihre Glaubensrichtung die richtige ist. Wir doch auch, oder? Wenn es nicht so ist, dann stellt sich die Frage, warum seid ihr überhaupt hier? Anscheinend ist es gar nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick aussieht. Und wir versuchen gemeinsam herauszufinden, woran das liegt. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. So übersetzt es Schlachter, Vers 24. Das erste große Problem liegt darin, dass die meisten Christen das kleine Wort und entweder überlesen oder außer Acht lassen. Wenn wir diese zwei wichtigen Begriffe im Geist und in der Wahrheit als voneinander unabhängig betrachten und voneinander trennen, dann entsteht automatisch eine unbegrenzte Zahl an Variationen. Was wir heute gerade auch überall vorfinden. Christus verbindet es absichtlich in eine Einheit. Dadurch haben wir nur eine einzig mögliche Variante. Wer Gott anbeten will, muss von seinem Geist erfüllt sein und in seiner Wahrheit leben. Seine Gemeinde ist diejenige, welche beide Merkmale miteinander vereinbart. Kennt ihr so eine Gemeinde? Und wie kann ich sicher sein, dass meine Gemeinde auch seine ist? Jede Konfession glaubt daran. Bin ich sicher, dass meine Gemeinde auch wirklich vom Heiligen Geist geführt wird? Dem wollen wir auf den Spur gehen. Wie baut man eine Gemeinde? Um es zu veranschaulichen, verwendet Jesus ein Beispiel. Lukas 6, 47, 48 in Schlachterübersetzung. Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute und dazu tief grub und den Grund auf den Felsen legte. Als nun eine Überschwemmung entstand, da brandete der Strom gegen dieses Haus und konnte es nicht erschüttern, weil es auf dem Felsen gegründet war. Jesus zeigt ganz deutlich das Gemeindebauprinzip. Wenn du möchtest, dass das, was du da baust, auch Bestand hat, musst du auf festem Untergrund bauen. Jesus meint hier gewiss nicht das Gebäude, sondern das geistliche Haus. Gemeint ist jeder Einzelne, der zu Jesus kommt, auf seine Worte hört und diese praktisch umsetzt. Dadurch wird er selbst zum lebendigen Stein. Apostelgeschichte 4, 11 bis 12, Neue Genfer Übersetzung. Jesus Christus ist der Stein, den ihr, die Bauleute, voller Verachtung beiseite geschoben habt und der zum Eckstein geworden ist. Bei niemand anderen ist Rettung zu finden unter dem ganzen Himmel. Ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Jesaja 34, 11, Neue Bibel heute. Ich bin Jahwe, einer Retter außer mir gibt es nicht. Da sollten gerade wir Adventisten selber erstmal richtig begreifen. Was steckt hinter dieser kategorischen Aussage? Erlösung für die Ewigkeit gibt es nur im Christentum. Verstehen wir überhaupt, was das bedeutet? Wenn wir zusätzlich begreifen, dass unser Gott jeden einzelnen Mensch so gern errettet möchte. Am Kreuz vom Golgatha starb Jesus für alle Menschen. Nicht nur für Juden oder Christen oder Adventisten. Er starb ebenso für Muslime, Buddhisten, Hinduisten, Kommunisten und alle anderen. Und sie wissen noch gar nichts davon. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. 1. Korinther 3, 11. Unsere Aufgabe besteht nicht darin zu prüfen, ob das Fundament richtig und gut genug ist. Das geschah bereits. Das Fundament ist geprüft worden und hat die Prüfung bestanden. Wenn wir glauben, dass diese Gemeinde hier seine Gemeinde ist, dann werden wir auch fest davon überzeugt sein, dass er sie durch den Heiligen Geist bis hierher geführt hat. Und er wird es auch weiterhin tun, bis er seine Gemeinde sicher ans Ziel gebracht hat. An der Stelle meine ich nicht jeden einzelnen Gläubigen, oder sogar einzelne Ortsgemeinden, sondern seine weltweite Gemeinde. Unsere Aufgabe ist, auf dem bestehenden und geprüften Fundament dort weiterzubauen, wo andere aufgehört haben. Die Prinzipien, die ich hier heute aufführe, gelten für seine Gemeinde, die er selbst baut. In ihrem Buch »Das Wirken der Apostel« schreibt Ellen White Folgendes. Auf dem Grund, den Christus selbst gelegt hatte, bauten die Apostel die Gemeinde Gottes. Epheser 3, 20, 21 und 1. Korinther 3, 11. Die Heilige Schrift benutzt oft das Bild von der Errichtung eines Tempels, um den Auftrag der Gemeinde zu veranschaulichen. 591 Seite. Seit den Tagen der Apostel hat das Bau am Tempel Gottes nie aufgehört. Seite 593. Und auf Seite 594 setzt sie fort. Doch noch ist der Bau nicht vollendet. Wir, die wir jetzt leben, haben ebenfalls unseren Beitrag zu diesem Werk zu leisten. Wir müssen Baustoffe auf diesem Fundament fügen, die die Feuerprobe bestehen können. Und Paulus ermutigt und berät alle, die an dieser Arbeit teilnehmen. Lesen wir den ganzen Abschnitt aus 1. Korinther 3, 10 bis 13. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Wenn aber jemand auf dieser Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durch Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Das ist in Schlachter übersetzt. Aus welchem Material lässt sich einfacher und schneller bauen? Natürlich aus Holz, Heu, Stroh. Das Material liegt ja auf Oberfläche. Es ist auch kostengünstiger. Aus diesen Materialien bauen die meisten Christen. Wozu sich bemühen? Wie lange wird so ein Gebäude dem Feuer standhalten? Um ein Haus aus Gold, Silber, Edelsteinen zu bauen, braucht man viel Zeit, Geduld und Mühe. Aber es lohnt sich. Gräbt sehr tief in euren Bibeln. Dann wird es auch Feuerprobe bestehen. Womit baue ich? Nirgendwo fordert uns das Wort Gottes dazu auf, sich einen eigenen Fels zu suchen oder ein neues Fundament aufzubauen. Seltsame Idee verkündigt International die Hymne den russischen Revolutionären. Zuerst alles zerstören und dann aufbauen. Leider benutzen manche Christen den gleichen Prinzip auch heute noch. Das biblische Prinzip lautet: Baue auf bereits Bestehendem weiter, nicht zerstören und dann bauen. Wir können nur dann profitieren, wenn wir die Kenntnisse von unseren Vorfahren nutzen. Sind die großen biblischen Propheten wie Jesaja, Jeremia oder Hesekiel für euch Autoritäten? Was ist mit den 12 kleineren? War es immer so? Wie sah es zu ihren Lebzeiten aus? Apostelgeschichte 7, 52. Gab es je einen Propheten, den eure Vorfahren nicht verfolgt haben? Sie haben die getötet, die das Kommen des Gerechten angekündigten. Und den Gerechten selbst habt ihr es jetzt verraten und ermordet. Also mit Zeit ändert sich nicht viel. Wie sah es mit den alttestamentlichen Schriften zu Jesu Zeiten aus? Waren sie anerkannt worden? Waren die alttestamentlichen Schriften vertrauenswürdig für die Apostel? 2. Timotheus 3,16, Neue Genfer Übersetzung. Denn alles, was in der Schrift steht, ist vom Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtete in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Was ist da inzwischen passiert? Die 39 Bücher des Alten Testaments sind kanonisiert worden. Das bedeutet, sie sind als vom Heiligen Geist inspiriert anerkannt worden. Dadurch bekommen diese Bücher die höchste Autorität. Sie werden als absolute Wahrheit anerkannt. Mit deren Hilfe sollte alle neue Erkenntnisse der Nachkommen überprüft werden. Wenn ein neues Licht versucht, die bisherigen Erkenntnisse zu widerlegen, dann musste man hellwach werden. Warum? Weil der Heilige Geist niemals neue Erkenntnisse schenkt, die den von ihm zuvor eingegebenen widersprechen. Wäre dies der Fall, dann würde eine von beiden Erkenntnissen als falsch gelten. Welche von diesen beiden wäre es dann? die bereits bestehende Erkenntnis oder das neue Licht? Ist es möglich, dass der Geist der Wahrheit, wie er in Johannes 16,30 genannt wird, Lügen oder falsche Lehren verbreitet? Zuerst erzählt er das eine und danach etwas ganz anderes. Könnt ihr euch sowas vorstellen? Johannes 16,13, Neue Bibel heute. Wenn dann jedoch der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. War Jesus, als er hier auf der Erde war, eine Autorität für sein Volk gewesen? Markus 1,22 in Schlachterübersetzung. Und sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schrift gelehrt. Bewunderung, ja, aber Autorität? Wer hatte mehr Widerstand geleistet, als Jesus kam, um die ewige Wahrheit wiederherzustellen? Waren es die von allen Juden gehassten römischen Besatzer? Nein. Und nochmal nein. Traurigerweise waren es diejenigen, die nach Gottes Plan dazu ausgewählt und eingesetzt worden waren, dafür zu sorgen, dass die ganze Welt einschließlich dieser gehassten Römer den einzigen wahren Gott kennenlernen konnten. Wie ist es überhaupt möglich und wie konnte es dazu kommen, dass der Einzige, der sie wirklich liebte, für sie sorgte und ihnen diese hohe Stellung verliehen hatte, jetzt zu ihrem größten Feind geworden ist? Warum hat Jesus irgendwelche seltsame Ideen verbreitet? Nein, aber er entsprach nicht ihren persönlichen Vorstellungen davon, wie ein Messias sich verhalten sollte. Sie hatten sich selbst bereits ein Bild vor Augen gemalt, wie alles ablaufen würde. Und dann, als er ihre verkehrte Vorstellung über den Messias zu korrigieren versuchte, ist er zu ihrem Feind geworden. Für sie war es unmöglich, dass dieser Mann hier der Messias sein konnte. Weg damit! So eine Konkurrenz können wir nicht gebrauchen. Johannes 1,11, Neue Genfer übersetzt. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Kreuzige ihn! Kreuzige ihn, war ihre Antwort auf seine Liebe. Sogar diejenigen, die ihm am nahesten standen, waren enttäuscht. Wir aber hatten gehofft, er wäre Israels Befreier. Besetzung von Albrecht, Lukas 24,21. War mit dem letzten Buch der Bibel auch Gottes Weisheit zu Ende? Hat er nichts mehr zu sagen? Johannes 16,12, Hoffnung für alle. Ich hätte euch noch viel mehr zu sagen, doch jetzt würde es euch überfordern. Wir wollen ja es wissen. Was möchte er uns noch sagen? Oder? Wir gehen weiter. Waren die Apostel zu ihren Lebzeiten als Autorität anerkannt? Wie steht es heute aus? Sind ihre Schriften vertrauenswürdig? Was hat sich inzwischen verändert? 27 Bücher, darunter auch die Schriften, die aus der Ferne der Apostel stammen, sind kanonisiert worden. Und was bedeutet das? Sie haben die Prüfung bestanden und sind als Wort Gottes eingehaut vom Heiligen Geist anerkannt worden. Seitdem benutzt man auch ihre Schriften, um neue Offenbarungen zu prüfen. Glaubt ihr, dass was in den 66 Büchern der Bibel geschrieben steht, auch wirklich wahr und vertrauenswürdig ist? Welch eine dumme Frage, meint ihr vielleicht? Der postmoderne Zeit, wo es keine absolute Wahrheit mehr gibt, ist es nicht selbstverständlich. Sind alttestamentliche Schriften heute noch eine Autorität für allgemeine Christentum? Sie sind nicht mehr verbindlich. Die alttestamentlichen Schriften sind ans Kreuz genagelt worden. So wird es behauptet. Für viele christliche Theologen es ist nichts mehr als Ansammlung von Fabeln und Legenden. Worauf wird da gebaut? Da gibt es kein festes Fundament, keine Vergangenheit. Aus nichts kommen, ins Nichts gehen. Wird so eine Gemeinde ohne Fundament bestehen? Wer baut so eine Gemeinde? Da sieht man deutlich, dass der große Kampf noch im vollen Gange ist. Die unendliche Zahl an Glaubensrichtungen im Christentum und im Gegensatz zu anderen Weltreligionen, wo das nicht der Fall ist. Wer kann noch in diese Wirrwarr zurechtfinden und die einzige Gemeinde findet, die er baut? Da muss man schon etwas Sicheres haben, damit man nicht in Dunklem herumtappt. Und Heilige Schrift zeigt es auch deutlich auf. Ihr alle kennt die Merkmale seiner Gemeinde, die üblicherweise immer zusammenhängend erwähnt werden. So wie in der folgenden Verse. Offenbarung 14,12. Ich lese in Schlachter übersetzt. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Offenbarung 12,17. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Was ist das Zeugnis Christi? Die Bibel erklärt sich selber und in Offenbarung 19,10 sehen wir auch diese Erklärung. Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Jede christliche Gemeinde, die glaubt, dass sie seine Gemeinde ist, soll alle drei Merkmale vorweisen können. Also erste, die 10 Gebote Gottes, und zwar so wie in 2. Mose 20, 2 bis 17 dargestellt sind und nicht die abgemagerte Version der 10 Gebote aus dem Katechismus, die eigentlich nur 9 Gebote darstellen. Zweitens, der Glaube an Jesus als Gott, ohne Anfang und ohne Ende, der absolut in allem Gott Vater gleich ist, wie Jesaja verdeutlicht es, Jesaja 9,5 in Schlachter Übersetzung. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und wir verstehen alles, dass hier ist die Rede über Jesus. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott. Da haben wir es. Und ewig Vater. Er wird als Vater genannt. Nun Friedefürst. Und Jesus selbst stellt sich im Buch der Offenbarung wie folgt vor, Offenbarung 22, 13 und gibt es auch andere Verse noch. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Ursprung und das Ziel. Das ist in neue Bibelübersetzung, gefällt mir das. Ja, das Ursprung ist der genannt hier. Und dritter Punkt, der Geist der Weissagung. Und zu diesem Punkt kommen wir noch. Kennt ihr eine Gemeinde, die all diese Kriterien erfüllt? Wenn nicht, dann sucht es und so lange, bis ihr es findet. Weil das ist seine Gemeinde, die er aufbaut. Das dritte Merkmal ist das komplizierteste von allen, weil er nicht nur in der Vergangenheit liegt. So sind wir langsam in der außerbiblischen Zeit dann angekommen. Welche Möglichkeiten gibt es heutzutage, neues Licht zu bekommen? Wie wird dieses Licht offenbart? Joel 3,1, neue Bibel heute. Und danach werde ich meinen Geist auf alle Menschen ausgießen, eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden. Eure Alten werden Träume haben und eure jungen Männer Visionen. Ist diese Verheißung immer noch gültig oder ist es sie zeitlich begrenzt? Hier wird ein sehr wichtiger Prüfstein gelegt. Die Gabe, die Prophetie, ist ein sehr wichtiges Merkmal seiner Gemeinde. Ungefähr in der Mitte des 19. Jahrhunderts tauchte plötzlich ein derartiges Phänomen auf. Ein junges Mädchen bekam eine Vision und angeblich vom Gott. Dieses Ereignis hatte sehr viel Wirbel ausgelöst. Es blieb nicht bei dieser einen Vision. Solche begleiteten sie ihr ganzes Leben lang. All diese Visionen sind in zahlreichen Büchern niedergeschrieben worden. Und originale Handschriften sind bis heute noch erhalten geblieben. Wie soll man damit umgehen? Richtig, prüfen. Solche Prüfungen sind mehrmals erfolgt. Während sie sich in solch einem Zustand der Vision befand, die Atmung setzte aus. Die Augen waren geöffnet und nach oben gerichtet, so wie es auch beim biblischen Propheten oft war. Ihre Körperstellung konnte man selbst mit viel Kraftaufwand nicht verändern. Ärztliche Atteste sind bis heute erhalten. Die Frage, ob sie ebenso wie die biblischen Propheten vom Heiligen Geist inspiriert worden ist, wurde positiv beantwortet. Mehr darüber könnt ihr gern in meiner Predigt die Gabe der Weissagung vom 1.8.2015 anhören, auf diesem Homepage wie auch heute. Wie war es zu ihren Lebzeiten? War sie für unsere Pioniere eine anerkannte Autorität gewesen? Nicht gleich und nicht bei allen. Es dauerte, bis sie überzeugt waren, dass so etwas nur von Gott kommen kann. Können wir ihren Schriften heute vertrauen? Oder sollten wir ihre Schriften immer wieder auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen? Dürfen wir das überhaupt? Wenn ja, womit? Das Prinzip bleibt dasselbe. Mit früheren Schriften, die Prüfung schon bestanden haben. Schriften von Ellen White, sogenannte Geist der Weissagung, sind ein sehr starken Beweis dafür, dass es seine Gemeinde ist. Ihre Zeugnisse für die Gemeinde, die in 9 Bänder zusammengefasst worden sind, sind Gold wert. Es wäre schön, wenn wir öfters da reinschauen. sind unter Begriff der Geistweissagung nur die Schriften von Ellen White zu verstehen? Natürlich nicht. Da sind alle Weissagungen von Anbeginn der Menschheitsgeschichte bis zum Ende inbegriffen. Weil die Schriften von Ellen White die Prüfung bestanden haben, werden sie zur Überprüfung neuerer Offenbarungen und neuerer Licht benutzt. Hier wird das gleiche Prinzip angewendet und so wächst seine Gemeinde sicher, Stein für Stein. Gott baut seine Gemeinde. Wenn wir mit Entstehungsgeschichte von unserer Gemeinde sich befassen, dann wird uns vielleicht auffallen, dass damalige Gemeinde bestand nicht nur aus Ellen White. Da waren auch einige andere ehrliche, wahrheitliebende und suchende Geschwister, die nach großer Enttäuschung im Jahre 1844 übrig geblieben sind. Und ihr Verständnis der Wahrheit war weit nicht immer gleich. Sie kamen ja aus verschiedensten Glaubensrichtungen. Wie kamen sie dazu, dass sie Schritt für Schritt in ihr Verständnis der Wahrheit näher zueinander kamen? Sie suchten nach Wahrheit wie nach einem verborgenen Schatz. Mit viel Gebet studierten sie den Heiligen Schrift so lange, bis sie einig geworden sind in einem bestimmten Thema. So langsam würden sie durch den Heiligen Geist zu vollem Verständnis der Wahrheit geführt. In manche Themen, wo sie nicht einigen konnten, bekam Ellen White in Vision die Lösung. Nachhinein ist die Grundlage für Verständnis der Heiligen Schrift gelegt worden, so entstanden Doktrinen oder Glaubenspunkte, wie wir sie heute nennen, die wir als Gemeinde bis heute noch vertreten. 1913 waren es 15 Glaubenspunkte, 1931 schon 22 und heute haben wir schon wie viele? Ja, 28 Glaubenspunkte. Meint ihr, dass wir sind schon am Ende angekommen und kommt kein neuer Punkt dazu? Und diese Glaubenspunkte sind von Weltgemeinschaft anerkannt worden als wahr und vom Heiligen Geist offenbart. Und einige davon werden nur von Siebenten-Tags-Adventisten vertreten. Wer möchte mehr davon erfahren, kann es auf adventgemeinde.bamberg.de anhören. Das Thema Vater, Sohn, Heiliger Geist, drei Götter mit Fragezeichen. Diese Glaubenspunkte bilden ein fester, geprüftes Fundament für jeden einzelnen Gläubigen. Darauf können wir sicher weiterbauen und daraus können wir eine Menge lernen. Nehmen wir an, dass einer von uns hier in einem Traum oder bei persönlichem Bibelstudium neue Erkenntnisse erlangt, die aber davon abweichen, was bisher als Wahrheit anerkannt wurde. Wie geht man damit um? Wie soll ich dann hier verhalten? Wenn dieser einer ich bin, ich habe davor hier ernsthaft gebetet, damit Heiliger Geist mich leitet. Und jetzt habe ich als Antwort diese Erleuchtung bekommen. Wie kann ich sicher sein, dass es auch wirklich vom Heiligen Geist kommt und nicht vom Widersacher? Darauf werden wir beim nächsten Mal näher eingehen. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Kampf zwischen Licht und Finsternis noch nicht zu Ende ist. In diesem Kampf, der auf der intellektuellen Ebene, auf Ebene vom Lehrer, stattfindet, wird um jede einzelne Seele bitterlich gekämpft. Und wir alle sind in diesen Kampf hineingezogen. 1. Johannes 4,1 in Albrecht übersetzt. Geliebte, schenkt nicht jedem Geist Glauben. Prüft vielmehr die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele Lügenpropheten sind ausgezogen in die Welt. Wie können wir die Geister prüfen? Das schauen wir auch beim nächsten Mal näher an. Und damit bin ich mit Einführung zum Thema Ich werde meine Gemeinde bauen fertig. Wenn Gott will, dann wird Fortsetzung folgen. Gott sei gelobt in alle Ewigkeit für seine Offenbarungen. Amen.